Ja, schön, dass ich einige bekannte Gesichter nach vielen Jahren, manchmal sogar bei manchen Jahren, aber mindestens seit einem Jahr wieder sehen darf. Freue mich, dass ich mit euch nachdenken darf über drei Schwerpunkte, die ich mir heute so ein bisschen vorgenommen habe. Und vielleicht kann ich so die traditionellen Grüße erstmal loswerden aus Köln. Wir denken immer wieder an euch und Bilder gibt es diesmal nicht. Vielleicht kommt ihr einfach mal bei uns vorbei. Ist möglich. Und wenn ihr euch nicht in unser Haus traut oder sonntags unbedingt immer hier sein wollt, es gibt ja auch wieder dieses Jahr die Möglichkeit, zu unserem Open-Air-Gottesdienst zu kommen. Den 10. haben wir jetzt, den 10. Open-Air-Gottesdienst neben dem Colonia oder Zack, Zelt und Colonia-Haus dazwischen auf der Wiese, auf dem Spielplatz. An Himmelfahrt, 11 Uhr. Ja, ich hoffe, dass ihr dann auch mal Werbung kriegt, sodass ihr auch wirklich kommen könnt. Ja, viel Neues, glaube ich, gibt es aus unserer Gemeinde nicht zu erzählen. Ja, wir haben seit letztem Jahr einen Markteinsatz jeden Monat am Ende des Monats und da versuchen wir, die Menschen in Riel zu erreichen. Da haben wir eine treue Truppe, die da draußen stehen, die so ein bisschen auch Fragen an die Marktbesucher stellen und manche dürfen mit einem Zettel dann auch eine Antwort geben, immer so ein Schwerpunktthema. Das macht eigentlich viel Freude zu hören, was da auch geschieht. Sonst sind wir eine langsam wachsende Gemeinde, in der ich jetzt schon seit 16 Jahren diene. Ja, mein Name übrigens, noch einmal für die, die es nicht genau wissen, heißt Flaps mit dem Nachnamen und der stammt, wie meine Frau, aus Siebenbürgen und wie wir gerade voller Freude festgestellt haben, unsere Stuhlreihe ist ja auch eine Schwester, die aus der Region stammt und auch den Ort von meiner Frau kennt. Ja, so entstehen da verschiedene Verbundenheiten. Sonst familiär, ja, gibt es ein paar kleine Veränderungen, nicht nur, dass wir älter geworden sind, wir sind sogar Großeltern geworden. Im Dezember haben wir einen Enkel bekommen, die in Süddeutschland wohnen. Ja, und unser Sohn zieht nächste Woche aus dem Haus auf eure Rheinseite. Dann sind wir sozusagen alleinstehende Großeltern. Ja, soweit einfach mal kurze Infos. Wir können nachher gerne auch noch ein bisschen sprechen. Ich möchte mit euch einen Blick ins Alte Testament hineintun. Vielleicht habt ihr sowieso manche Geschichten, die euch immer mal wieder auch bedeutsam geworden sind oder Personen, wo ihr sagt, das sind so Leitfiguren in meinem Leben. Bei mir ist es zum Beispiel der Daniel, der Beter, der treue Mann Gottes oder auch Josua, der mir von daher einfach gefällt, weil er ja nicht so diese große Lichtgestalt am Anfang war, sondern erst hineinwachsen musste in seine Aufgabe. Er musste so immer mehr und mehr dann auch dieses große Bild des Mose hier erfüllen und ist doch ein ganz anderer Mensch gewesen und hat treu das Volk Israel geführt. Oder eben Samuel. Das ist so eine Geschichte, die wir öfters in den Kindergottesdiensten hören, der kleine Samuel, der dann berufen wurde, der Gott zur Verfügung gestellt wurde. Und ich will euch darüber ein paar Gedanken mitgeben. Ich möchte nur einige Verse anlesen. Ich beziehe mich hauptsächlich heute auf die ersten drei Kapitel des ersten Samuel-Buches. Und ich lese einfach mal aus der Geschichte heraus, wo die Mutter von Samuel auch diese große Not in sich spürt und diese Schmach spürt, kinderlos zu sein, als zweite Frau von Elkana und dann immer auch von der anderen Frau drangsaliert und gemobbt worden zu sein. Und so geht sie eines Tages in die Nähe des Heiligtums, dort stand da die Stiftshütte. Es gab noch keinen Tempel in dieser Zeit, vor 3000 Jahren. Und dann betet sie, und da lese ich vor, aus 1. Samuel 1, Vers 10 und 11. Und Hanna war von Herzen betrübt, und sie betete zum Herrn, und sie weinte sehr, und sie gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebot, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben? So will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Ja, und sie betet natürlich eine ganze Weile, so mehr im Herzen, von Herzen fleht sie. Dann kommt Eli, der damals Priester war, in die Nähe und denkt, ja, die Frau ist vielleicht betrunken, sie lallt da so vielleicht vor sich hin und sie macht dann deutlich, nein, ich bin nicht betrunken. Und Edi sagte dann zu, Gott wird dir das geben, worum du gebeten hast. Und dann ist am Ende des ersten Kapitels, die zwei Verse lese ich auch noch, da sagt die Hanna, oh, vielleicht fange ich schon Vers 26, und sie sprach, ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Samuel, eine zentrale Figur, eine Lichtgestalt, würde ich mal sagen, in der damaligen Zeit. Wer in die Richterbücher hineinschaut oder das Richterbuch und die Richter so ein bisschen auch so nachverfolgt, wo sie hinein richten mussten, handeln mussten, gewissen sein mussten für ein gefallenes Gottesvolk, der versteht diese dunkle Zeit. Eine Zeit, in der, wie es im Richterbuch heißt, jeder tat, was recht war, nach seinen Augen. Interessiert mich doch gar nicht, was der andere mir vorschreibt, was Gott mir vielleicht auch zu sagen hat, was die Gebote und Gesetze sind. Es ist eine dunkle Zeit, auch damals in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und da hinein beruft Gott durch eine treue Frau, die Hanna, den Samuel. Samuel heißt von Gott erbeten. Wie hat diese Mutter Hanna gerungen? Schenk mir einen Sohn. Und dann macht sie einen Deal mit Gott. Wenn ich einen bekomme, stelle ich ihn dir ganz zur Verfügung. Und dieser Samuel wird in der vollsten Bedeutung des Wortes ein Mann Gottes, der Priester war und Priesterdienst tat. Ungewöhnlich, er stammte nicht aus seinem Priestergeschlecht, aber er trägt einen sogenannten Ephod, so steht es im Samuelbuch, einen Priesterschutz. Und Eli, der Priester, ist sein Mentor. Und diese Zeit ist so dunkel, Eli ist einer vielleicht der letzten treuen Hohenpriester, aber ein schwacher Hohepriester. Er hat zwei Söhne, die taten auch, was sie meinten recht ist, vergingen sich an Frauen, sie waren bestechlich, sie missachteten die Opfer, die das Volk Israel darbrachte und die Priester darbrachten, die Leviten darbrachten. Und Gott ist sehr ärgerlich und zornig in dieser Zeit. Und es gibt eine Prophetie dann auf das Ende der Söhne Elis und auch Elis. Eli selber zu schwach. Er wagt kein Wort, seinen Söhnen sagt er zwar pro forma ein paar Dinge, aber er lässt sie doch tun, was sie wollen. Samuel wird dann in dieser dunklen Zeit ein Fürsprecher Gottes und er steht in einer Linie mit Mose oder auch Aaron. Er wird dort in Psalm 99 erwähnt, in Jeremia 15 erwähnt und dient Gott mit großer Treue. Ich habe ein Zitat gestern noch gefunden von C.S. Lewis, und da habe ich gedacht, das könnte vielleicht auch ein bisschen auf Samuel passen. C.S. Lewis sagt einmal, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Und so einer war eben der Samuel, der selber eine ganz enge Beziehung zu Gott hatte und auf der anderen Seite anderen auch zeigte, wer Gott ist. Andere konnten durch Samuel auch Gott sehen. Und wenn wir den Bogen weiterziehen, dann ist für mich Samuel auch ein Bild auf Jesus Christus, denn durch Jesus Christus können wir Gott sehen und können die Gedanken Gottes verstehen und erkennen. Samuel, ein treuer Diener seines Gottes, ein Mann Gottes, der gerade in einer schwierigen Zeit handlungsfähig war, weil er abhängig war von seinem Gott. Weil er sich was sagen ließ, konnte er anderen was sagen. Und er war von Nöten in einer notvollen Zeit. Gott hat immer wieder solche Lichtgestalten in der Kirchengeschichte geschenkt. Denken an Martin Luther, und vielleicht auch seine Frau Katharina von Bora, weil die katholische Kirche so viele Fehler aufgehäuft hatte, dann auch den Mund aufmachten und handelten und es zur Reformation kam. Vielleicht gibt es aber doch einen kleinen Unterschied zwischen Mann Gottes und Menschen, die Gott treu dienen. Es gibt Evangelisten, es gibt Missionare, es gibt Lehrer, die treu ihren Dienst tun. Aber was könnte da der Unterschied sein? Der erste Mann Gottes, der diesen Titel bekommt, diesen Ehrentitel, ist Mose. Mose wird 5-mal mit diesem Ehrentitel erwähnt, im 5. Buch Mose, dann später auch bei Josua, im 1. Chronikbuch, im 2. Chronikbuch und auch im Esra-Buch. Und wenn wir uns so ein bisschen so seinen Lebenslauf verinnerlichen, seine Haltung auch zum Volk Israel, dann können wir vielleicht verstehen, was der Mann Gottes ist. In eine schwierige Zeit hineingestellt, führt er das Volk Gottes, stellt die Verbindung zwischen Gott und Menschen her, ist ein Fürsprecher Gottes und er tritt auch sozusagen in den Riss, denn einmal als das Volk Israel wieder so ungehorsam gewesen ist, dann macht er auch so einen Handel, auch so einen Deal mit Gott und man sagt also, lösch lieber mich aus dem Buch des Lebens, aus dem Buch Gottes und vergib meinem Volk und lass das überleben. Das sind Menschen, die mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe für Gott einstehen und sich so sehr wünschen, dass das ganze Volk oder wir könnten heute übertragen, auch die ganze Gemeinde den geraden Weg geht in einer dunklen Zeit. Dass Menschen wieder Licht sehen und wieder Mut haben und gerechte Wege gehen. Mose war einer, der auch sehr selbstlos Gott dient, in einer ganz großen Ergebenheit, der das Murren auch seines Volkes oftmals ertragen hat und der auch immer wieder die Worte Gottes an das Volk Israel richtete. Jeremia ist für mich auch so ein Mann Gottes, der sogar bis in die Fluchtsituation Israels, obwohl sie gar nicht dahin sollten, dann nach Ägypten zog, bei seinem Volk blieb in schwierigen Zeiten. Die also ausharren bei dem Volk, obwohl sie ein leichteres Leben haben könnten, obwohl sie vielleicht andere Vorteile haben könnten, doch bis zum Ende dabei sind und ausharren. Sagen, das ist meine Aufgabe, das ist mein Volk. Und oftmals sehe ich dann Menschen, die dann gar nicht mehr so durchhalten können heute. Die sagen, okay, ich habe eine Aufgabe, dann bin ich begeistert, aber kommen die ersten Schwierigkeiten und dann laufe ich davon. Wechsel vielleicht sogar die Gemeinde. Männer Gottes und Frauen Gottes sind solche, die aushalten in schwierigen Situationen, die mit Herzen und mit Verstand Gott bekannt machen, ihn lieben und sich gebrauchen lassen von Gott. Wie schon gesagt, es war eine schwierige Situation in Israel, als Samuel auf der Bildfläche erscheint und in Kapitel 9 wird er dann als Mann Gottes bezeichnet, als ein Richter, als ein Priester und als ein Prophet. Und ich finde es interessant, wie Gott hier vorgeht, der nicht sagt, ah, guck mal, ihr habt es selber gesehen, viele Jahre, Buch Richter, gefallenes Volk, jeder tut, was er will. Sie haben sogar Götzen. Das sagt er nicht, jetzt vernichte ich das Volk, sondern er erweckt einen Mann Gottes und hat das Ziel, erstmal das Volk wieder herzustellen. Eine zweite Beobachtung, und da würde ich sagen, es ist vielleicht auch eine Frau Gottes oder vielleicht noch mehr eine Frau des Gebets, die Hannah. Alles, was sie sich wünschte, weihte sie Gott, ihren Sohn. Hannah heißt Gott ist gnädig. Und Samuel, Gott erhörte. Und ich finde es sehr schön, weil das für mich auch so Bilder sind, die dann auch weiter einen Bogen ziehen bis auf Jesus Christus, der gnädige Gott, der uns erhört. Vielleicht kann man sagen, na gut, ich hätte ja auch gerne mal eine Frau, die ein biblisches Buch geschrieben hat. Haben wir nicht, finden wir nicht. Es gab keine Priesterin, es gab keine Apostolin. Aber es gab Frauen, die Gott treu dienten, die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu waren. Und es gab Frauen, die in einer besonderen Weise Gedichte, Lieder, Prophetien hatten, die dann niedergeschrieben wurden. Das Lied der Deborah, das Lied der Miriam. Vielleicht können wir auch so ein bisschen die Aussprüche von Elisabeth sehen im Neuen Testament und ganz besonders auch das Lied der Maria, der Mutter von Jesus. Und ich möchte einmal ganz kurz auch in dieses Lied hineinlesen, dass die Hanna dann singt, ein Lied, was sich sehr gut vergleichen lässt, auch mit dem Lied der Maria. Und überhaupt gibt es Parallelen zwischen den beiden Frauen. Hanna betet und sprach, Kapitel 2, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Niemand ist so heilig wie der Herr, außer dir ist keiner, kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden, gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, vor ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die, das satt waren, müssen um Brot dienen, die Hunger litten, hungert nicht mehr. Ähnlich wie bei Maria auch. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Und so weiter geht es. Und ganz zum Schluss heißt es dann noch, der Herr wird richten der Welt enden, er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Es gab noch keinen König, aber es ist hier schon ein Gesalbter und ein König erwähnt. Und für mich einfach sehr bedeutsam, dass es hier auch noch einmal oder schon mal erwähnt wird, an einer Stelle, die zwischen den Richtern oder nach den Richtern ist und was dann späterhin zur Berufung von David führt durch den Samuel, dem Stammvater von Jesus. Hanna war eine Frau des Gebets. Sie hatte auch ihren Sohn Samuel angeleitet, ein Beter zu sein. Und sie war die Stammmutter von Heman, einem Vorsänger im Tempel später. Also diese Hanna betet also, ringt darum, dass sie einen Sohn bekommt. Und dann bekommt sie die Zusage von dem Eli, geh hin in Frieden, Gott gewährt deine Bitte. Hier ist ein Sehnen, ein Rufen erhört worden in einer besonderen Weise. Und für mich ist da auch an dieser Stelle die Hanna ein Beispiel für eine Mutter, eine gläubige Mutter, die dann auch ein Herz hat für ihren Sohn. Und so möchte ich einfach uns noch ein bisschen mitgeben, wie wir vielleicht auch ein Herz bekommen können oder dass wir es bekommen sollen, um auch als Mutter oder als Großmutter für unsere Kinder einzustehen, ihren Charakter mitzuprägen, ihnen vorzuleben, was es bedeutet, Beziehung mit Jesus zu haben. Es ist interessant, dass auch in den Aufzeichnungen über die Könige Israels die Bemerkung steht, der Name seiner Mutter war. Da wird die Mutter auch mit angedeutet als eine Frau oder eine Person, die Anteil daran hat, wie sich der Charakter eines Kindes entwickelt. Timotheus zum Beispiel, der übrigens auch als Mensch Gottes bezeichnet wird im Neuen Testament, also Mann Gottes, Mensch Gottes, eine ähnliche Bezeichnung, verdankt auch seiner Großmutter Lois und seiner Mutter Eunike viel. Mütter oder Großmütter sind sehr bedeutsam auch in unserer Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Ich mache euch Mut, auch da dran zu bleiben, treu zu beten, nicht nachzulassen und Vorbild zu sein in einer dunklen Umwelt. Traurig war, dass in jener Zeit, wo Samuel wirkte, die Priesterschaft eben nicht mehr Bindeglied war zwischen Gott und den Menschen und Neues anstand. Und das wird eben angedeutet durch das Lied der Hanna, das, wie ich ja schon sagte, auch eine Ähnlichkeit aufweist zu dem Lied der Maria. Aber es wird auch schon angedeutet durch ein kleines Buch, bedeutsamerweise wieder von einer Frau oder über eine Frau, das Buch Ruth. Das ist genau zwischen Richter und dem Samuelbuch. Ich habe mich lange gefragt, warum ist da so ein Buch erwähnt, wo noch nicht einmal der Name Gottes zu finden ist. Aber am Ende des Buches Ruth wird die Heilslinie von Jesus dargestellt. Nämlich der Stammvater von David, der Boas. Wie das dann weitergeht, das kennen wir, denke ich, dann auch aus dem Neuen Testament, aus den Stammlinien. Und für mich eben auch nochmal sehr, sehr bedeutsam am Ende des Richterbuches, wo so viele schlechte Dinge auch geschildert werden, kommt als Bindeglied das Buch Ruth hinein und dann entwickelt sich das im Samuelbuch weiter und eine neue Hoffnung keimt auf. Oftmals ganz still und leise. Samuel als kleines Kind kommt dort in den Auftrag Gottes hinein, oder wir kennen das ja dann auch, wie Gott auch wirkte in der Frühgeschichte, wo dann auch der kleine Mose hineingerufen wurde in eine schwierige Situation, als Kind zur Welt kam, oder auch unser Jesus Christus als Kind zur Welt kam, um eine große Lichtgestalt zu werden. Also es sind manchmal ganz spannende Verbindungen, wenn wir auch zwischen den Zeilen lesen. Eine letzte Beobachtung, die Berufung von Samuel in Kapitel 3. Und das möchte ich einfach unter die Überschrift stellen: Hat Gott mir was zu sagen? Hat Gott dir was zu sagen? Samuel Kapitel 3, auch wieder einige Verse. Ich mache euch Mut, es zu Hause nochmal nachzulesen, die Kapitel als solches, Stück für Stück, die Berufung Samuels Kapitel 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war es selten geworden, dass man das Wort des Herrn hörte. Und zu der Zeit begab es sich eines Tages, da lag Eli an seinem Ort, seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, er konnte nicht mehr gut sehen. Aber, und das ist auch ein sehr interessanter Satz, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Es ist wie so ein Hoffnungsschimmer in die dunkle Zeit hinein. Damit ist zwar der siebenarmige Leuchter gemeint, der immer auch nachts leuchtete dort in dem Heiligtum der Stiftshütte, aber ich finde es sehr bedeutsam, wenn da steht, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und dann kennen wir das. Dann hört Samuel die Stimme, Samuel, Samuel. Dann rennt er erstmal zu seinem Chef. Eli, du hast mich gerufen? Nö. Leg dich wieder hin. Mach mal, Samuel, Samuel. Selbes Spiel. Und ein drittes Mal. Und dann macht es Klick bei Eli, dem Priester, und sagt, könnte Gott gewesen sein. Und dann lese ich weiter, Vers 7, Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli, sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich wieder hin. Und da kam der Herr, trat dazu, rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Ja, vielleicht kennen wir das manchmal auch, dass wir einen langen Anlauf brauchen, bis wir reagieren, bis wir verstehen, dass der Herr redet. Oder vielleicht haben wir auch manchmal den Eindruck, der Herr redet nicht mehr. Es hieß am Anfang dieses gelesenen Textes, das Herrn Wort war selten geworden. Man hat es kaum noch zu hören bekommen. Und vielleicht geht es uns manchmal ähnlich, dass wir dann auch sagen, ich höre nicht oder ich will nicht hören. Ich habe meine eigene Vorstellung, mein Wille zählt. Und ich habe vergessen, was im Psalm 37 steht, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Es geht einfach um eine grundsätzliche Ausrichtung auf Gott. Und wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dürfen wir auch mit seinem Eingreifen rechnen. Entscheidend ist, dass du, dass ich, dass wir bereit sind, das Rufen Gottes zu hören. Für mich einfach auch wichtig, dass wir Gott die Möglichkeit geben, zu uns zu sprechen. Gott schläft nicht. Er spricht nur manchmal leise. Und wir brauchen manchmal auch die Stille, um auf Gott zu hören. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wie das damals im Heiligtum war, wie es auch später in Jerusalem einmal war, im Tempel, dass da die Händler da waren, dass viel Lärm drumherum war, dass jeder seinen Dienst ausüben musste, dass man das alles managen musste, bis die Opfer dargebracht wurden. Keine ruhige Minute, aber nachts wird es still. Und gerade in der Stille vor Gott können wir ihn hören. Und das ist für mich auch ein mutmachender Gedanke zu sagen, ich brauche auch mal dieses Stille vor Gott in einer längeren Ausführung, nicht nur mal schnell meine Losung lesen und dann zur Arbeit, sondern vielleicht mal 5 oder 10 Minuten still sein. Jemand hat gesagt, manche verwechseln das Beten mit einem Mikrofon. Da rede ich und rede ich und rede ich, und wenn ich nichts mehr zu sagen habe, sage ich Amen. Besser wäre ein Telefon. Und da erkennt ihr sicher den Unterschied. Ich kann auch mal hören. Und dann rede ich wieder. Und dann höre ich wieder. Und dann rede ich wieder. Und dann sage ich auch mal Amen zu dem, was Gott mir zu sagen hat. Sage, Herr, dein Wille geschehe. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und es ist gut, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen und uns auch immer wieder auch diese Frage stellen, hat Gott mir was zu sagen? Hat er mir vielleicht einen Auftrag mitzugeben, dass ich im Sinne eines Mannes, einer Frau Gottes agiere, handle, reagiere, ein Licht bin, eine Lichtgestalt bin, damit andere Gott sehen und lieben? Oder ist Gott für mich eher der Feuerlöscher? Da schlage ich die Scheibe ein und drücke den Knopf, wenn ich in Not bin. Man muss schnell wieder alles in Ordnung gebracht werden, wo ich vorher viel versäumte. Der Indienmissionar Stanley Jones schrieb einmal über das Bibellesen: Lies nicht zu schnell. Jedes Wort ist kostbar. Denke nach, nimm es in dir auf. Wenn jemand durch einen Wald geht, da sieht er wenig Tiere und hört wenig Vögel. Wenn man sich aber hinsetzt und wartet, dann kommen sie zum Vorschein und ich höre das leise Zwitschern. Betendes Lesen in Gottes Wort ist ein solches Zuhören, ein sich hinsetzen und dem Reden Gottes aussetzen. Setze dein inneres Wesen dieser Durchleuchtung durch sein Wort aus. Wenn wir jetzt mal einen Moment ganz stille wären, und mal versuchen würden zu hören, was will Gott mir sagen. Oder wenn wir vielleicht versuchen würden, gibt es hier vielleicht Außengeräusche, dann werden wir vielleicht manchmal auch ein paar Dinge wahrnehmen, die wir sonst nicht wahrnehmen. Ich will mal einfach im ganzen Moment ruhig sein. Und du sollst dich einfach mal fragen, hat Gott dir was zu sagen, möchte dir Gott etwas mitgeben? Und vielleicht hat Gott bei dir auch heute zum zweiten oder zum dritten Mal gerufen. Manchmal brauchen wir die Anlaufzeiten. Ich weiß nicht, wie lange es bei euch gedauert hat, bis ihr Jesus als Herrn angenommen habt. Auch da hat Gott oft viele Male gerufen. Aber wenn Gott dir etwas deutlich macht, was du umsetzen sollst, dann höre, dann mach dich bereit. Gott ist ein Gott, der gerne redet und mit dir Geschichte schreiben möchte. Vielleicht will er dich auch zu einer Hannah machen, wo du dein Kind erziehst oder vielleicht auch geistliche Mutter bist für geistliche Kinder zum Gebet, in die Nachfolge. Verschließ dein Herz nicht, deine Ohren nicht. Und nur wenn wir auf Christus hören, auf seinen Willen und diesem Willen Gottes höchste Priorität einräumen, dann wird auch etwas sich auswirken als Licht in einer dunklen Zeit. Und wir leben in einer dunklen Zeit. Und ich möchte, dass wir bereit sind, auch so eine Einstellung zu haben wie Samuel: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und handle auch wie Hannah. Wir können einiges lernen von diesen beiden Charakteren. Von ihrem Glauben, auch von ihrer Sorgfalt, vom Gebet. Ich möchte zum Schluss 3 Fragen stellen, zum Nachdenken. Willst du ein Mann oder eine Frau Gottes sein? So wie da, wie es bei Samuel war, der treu bis in den Tod war. 2. Frage. Wie will ich zu Gott beten und ihn bekennen, in guten wie in schlechten Zeiten? Und drittens, hat Gott dir was zu sagen? Willst du auf ihn hören? Willst du dir was sagen lassen?